Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. Hallo zusammen. Ich sitze hier mal wieder mit dem Andreas und wie es der Zufall will, sogar zweimal Andreas. Aber bevor wir das auflösen, erstmal hallo Andreas.
Hallo Markus. Und ist dir schon was aufgefallen, Markus? Wenn du einen Andreas ansprichst und es sind zwei im Raum, was kann passieren? Also, hallo Andreas.
Hallo.
Gut, jetzt haben wir, ich glaube, der eine oder andere, der die Stimme kennt, das sollte vielleicht sogar in unserer Bubble so sein, wird jetzt schon erahnen, welchen Andreas wir hier haben. Aber Andreas, wer es noch nicht weiß, kannst du dich eben kurz vorstellen und ganz besonders, du kannst sogar sofort überleiten, weil du bist ja heute Gast mit Thema. Du hast sogar das Thema mit hier in die Runde gebracht und deswegen übergebe ich das Wort jetzt an dich.
Jo, hallo zusammen, ich bin Andreas Wiener, Geschäftsführer von BI or Die. Ich beschäftige mich eigentlich hauptsächlich damit, wie man Leute ausbildet, wie sie in Unternehmen, sage ich mal, so sein können, dass sie als data-driven gelten. Was das heißt, werden wir heute ja vielleicht mal ein bisschen diskutieren. Und zudem, was mache ich sonst so den ganzen Tag? Ja, ich mache so ein bisschen solche Geschichten wie Marketing, Podcast, Recruiting und gebe mir da ein bisschen Mühe, up-to-date zu sein.
Ja, wunderbar. Und mit Podcast bist du ja schon mal wieder im richtigen Channel. Und bei der anderen Frage ist, wenn wir über Data-Driven People sprechen, würde ich doch ganz gerne mal deine Definition als erstes wissen.
Meine oder die von Andreas?
Die von deinem Andreas.
Und meine, okay. Nein, also bei
Data-Driven. Ganz kurz, ich bin ja schon ein bisschen durcheinander. Wer ist denn jetzt Andreas? Aber Andreas, mach's einfach.
Nein, okay. Also bei mir sind so, also die Data-Driven People, ne? Erstmal gehe ich davon aus, dass es keine Data-Driven Company gibt. Also diese Sache nach dem Motto, man spricht ja immer erst in erster Linie von Data-Driven Company. Und da glaube ich, das ist der falsche Begriff. Der Begriff müsste sein Data-Driven People. Und das bedeutet, man müsste sich erstmal überlegen, wer in der Company überhaupt die Data-Driven People sein müssen und wer das sein soll und wer überhaupt einen Mehrwert davon hat. Und da ist so meine Geschichte. Ich denke, alle können irgendwie data-driven werden. Es gibt nur einige, die brauchen es nicht. Ich weiß nicht, ob jeder Jurist oder jeder Sacharbeiter, ob ich mit denen auf da jetzt los muss und unbedingt Schulung geben muss, wie man Visual Analytics Deep Dive in Power BI macht. Das war jetzt, das glaube ich, musst du nicht tun. So, und deswegen heißt data-driven people bei mir doch schon eine gewisse Hürde musst du überschritten haben. Eine Apple Watch zu tragen und darauf zu gucken, das wäre für mich nicht data-driven, das wäre vielleicht eher Data-inspired oder Data mache ich gerne, Data habe ich gerne, aber nicht Data-driven.
Ja, sehr cool, weil das war nämlich eine Frage, die ich mir ja auch schon mal gestellt habe, ob wir denn wirklich alle Data-driven werden müssen, weil das bin ich nämlich auch der Meinung, dass das gar nicht so sein muss und tatsächlich auch in meinem Umkreis, wenn ich mit meiner Frau angucke, die im sozialen Beruf arbeitet, die interessiert das nicht, also überhaupt nicht, der gesamte Themenstack nicht und deswegen finde ich es auch wieder interessant, wenn du jetzt irgendwelche Schulungen nimmst und da die Leute reinsteckst. Ich erinnere mich an eine SQL-Schulung, die ich hatte, wo jemand aus dem Helpdesk reingesetzt wurde und die nach dem ersten Select-Stern immer nur sagte, das brauche ich alles nicht, das brauche ich alles nicht. Und ich saß eine 3-Tages-Schulung neben ihr. Also das ist schon, ja, mürbe. Wird man. Aber jetzt, wenn der eine Andreas schon gesagt hat, unter Data-Driven People, was er da versteht, dann frage ich den anderen Andreas, was versteht der denn da drunter?
Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir lange überlegt, wie ich euch darauf antworten soll. Genau 2 Minuten. Für mich heißt es, alle, die in dem Prozess in irgendeiner Form was dazu beitragen, um das, was der Kunde sich wünscht, und ihr wisst, viele Kunden, das hat der Andreas auch schon mal gesagt, wünschen sich ja mal alles. Mir wird es ja schon helfen, wenn der Kunde eigentlich schon klar definieren kann, was er wirklich sich wünscht. Und alle, die dann zu diesem Prozess etwas beitragen, sei es die Datenbewirtschaftung, die Datenlieferung oder auch nur definieren, was wäre der Umsatz. Ich erwarte von jedem so ein bisschen, dass er so ein bisschen data-driven ist. Und ich verstehe so ein bisschen auch darunter, wenn ich dir sage, ich hätte gerne ein Paket A. Ich nenne es mal, gib mir bitte die Daten, dass wenn du mir das Paket gibst, hast du zumindest schon mal drüber geschaut und nicht nur das Paket einfach über den Tisch geschoben. Das wäre ja so, als wenn ich ein Fahrrad kaufen möchte und ich gehe zum Fahrradverkäufer und der hat von Elektrofahrrädern keine Ahnung. Ist mir diese Woche passiert, da frage ich mich, warum möchtest du mir denn sowas anbieten? War das jetzt zu aggressiv?
Nö. Nein. Aber ich bin am Überlegen, Heißt denn Data-Driven, dass man selber von den Daten gesteuert wird? Weil das ist für mich meistens die Frage, wo es hingeht, wenn ich mir so ein paar Leute angucke oder vielleicht auch mich selber reflektiere und sage, ich möchte eine faktenbelastbare Entscheidung treffen, dass ich die Entscheidung für mich vielleicht sogar schon getroffen habe aus dem Bauchgefühl und ich versuche sie jetzt nur noch mit Fakten zu argumentieren oder jemand anderen zu überzeugen, dass meine Entscheidung auf Berücksichtigung der Fakten die richtige wäre.
Ja, ich glaube, diese Diskussion wird ja oft geführt. Ich glaube, die schlägt fehl.
Okay.
Ich glaube, die funktioniert gar nicht. Also das ist noch immer dieses, wir nehmen diese Data-Driven Company und brechen es nicht runter auf die Leute und auf den Fall. Das bedeutet, wenn so, ich verstehe das ja immer mit der Bauchentscheidung und habe die Entscheidung schon gemacht. Beispielsweise, ich habe jetzt Urlaub gebucht, ne? Und da habe ich relativ schnell bei Booking das nicht Data-Driven gemacht, sondern ich habe gesehen, oh, guter Preis, gefällt mir alles super, wenig Zeit, entscheide ich jetzt, gebe ich jetzt zu den Osterferien Heiden Geld aus. Meine Frau, meine Tochter werden es danken. Wir haben gesagt, machen wir, alles gesagt, kurz einmal quergescheckt. Sie sagte, super, Kind super, zack, gebucht. Da habe ich aber ja keinen Preisvergleich gemacht. Das heißt, da war ich also 0,0 data-driven in dem Moment, sondern habe einfach schnell entschieden und habe der Maschine, sprich Booking, einfach ja schon mal geglaubt, dass es so ist. Das ist, glaube ich, der Fall, auf den du hinaus möchtest. Das gefällt mir erstmal gut, meine Entscheidung. Jetzt könnte ich losgehen und gucken bei Booking, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, eine schöne Tabelle machen, eine schöne Grafik machen und dann sagen, guck mal, das war schon richtig unter den Umständen, dass es ja das Schönste ist. So entscheiden garantiert einige Leute. Ich glaube aber, dass Data-Driven was ganz anderes ist. Ich glaube, dass Data-Driven in Wirklichkeit in erster Linie Monitoren ist. Also sprich, du guckst dir Zahlen an, die die Realität abbilden sollen, weil du es anders nicht schaffst im Unternehmen. Das heißt, du guckst dir einfach an, was sind meine KPIs und gehen die hoch oder gehen die runter? Das ist immer so eine Hauptanforderung von sogenannten Managern. Die treffen doch da gar keine Entscheidung in dem Moment. Es wird immer die Entscheidung so hoch gehängt. Es ist einfach nur über und drunter. Das ist so wie es beim Autofahren, wenn du auf den Tacho guckst, ne, würde auch keiner sagen, oh, hast die Entscheidung getroffen, 51 statt 49 zu fahren. Nein, du bist um die 50 gefahren und bist sicher da angekommen, ein bisschen hast du mehr Gas gegeben, ein bisschen weniger, weil du merkst, es ist gerade eine Schule. So fährst du auch Auto. Und das, glaube ich, das machen erstmal die Leute, wo wir sagen, Entscheidung. Jetzt kommen wir gleich, ne, ich will aufhören zu reden, aber gleich die andere Sache, wo du wirklich Entscheidungen mit Daten machst, Data-Driven, die liegt, glaube ich, ganz woanders. Das andere ist ein Monitoren. Und ich glaube, ich werde oft zusammengeworfen, diese Entscheidungen, ne, die werden ganz woanders getroffen. Und ich glaube, sie werden oft nicht in den Daten getroffen, wenn etwas gemonitort wird. Da muss schon echt was passieren.
Ja, interessant, weil gerade da bin ich wieder angetriggert, dass ich sage, das Problem ist ja, warum muss das eigentlich noch ein Mensch machen? Weil letztendlich die Entscheidung könnte ich ja auch im Vorfeld schon treffen. Und wir haben das mal in einem Vortrag gehört, da war es beim Fliegen. Beim Fliegen sind zig Szenarien schon einfach vorentschieden. Das heißt, wenn ich an einen bestimmten Punkt komme, wo sich das Flugzeug so verhält, muss ich folgende Gegenmaßnahmen einleiten. Und das ist verschriftlicht. Das hat man einmal durchsimuliert. Und das kann man ja heutzutage auch mit solchen Sachen wie Data Activator oder weiß Gott, was man eben macht. Da muss ja jetzt kein Mensch wirklich auf ein Dashboard gucken und diese Entscheidung treffen. Das kann ja teilweise das System entweder hart reingecodet als if-else oder ich vertraue einfach der KI, die das vielleicht über eine gewisse Zeit gemanagt hat oder erlernt hat, sagen wir mal so. Die andere Frage ist natürlich schon, wenn, dann sind wir doch wieder in dem Punkt wahrscheinlich der Interpretation und der Deutung. Also es muss ja jemand sein, der sagt, okay, die Kennzahl hat sich gewandelt und ich will jetzt der Ursache auf den Grund gehen und nicht eine neue Entscheidung einfach plump nach Schema F treffen, sondern will wissen, warum haben jetzt meine Sales-Mitarbeiter irgendwelche Listen nicht abtelefoniert oder so. Müsste es doch dann eher in diese Richtung gehen, oder nicht?
Ja, das finde ich ganz spannend. Das ist bei mir genau das Thema, wo ich auch bin. Nehmen wir mal den Piloten. Ne? Also ich habe ja 3 Jahre lang mit einem Piloten zusammengewohnt, sehr guter Freund von mir, und der hat auch das Klischee-Leben gelebt. Und ich saß selber mit dem Cockpit und bin mit ihm nach Kuba geflogen. Das war alles ganz, ganz aufregend. Die Geschichte erzähle ich ein andermal. Oder, ne? Aber das Entscheidende ist, da haben wir auch immer, ne, der ist jetzt nicht data-driven. Der wird ja nicht von Daten getötet. Das ist genau das, was du sagst. Der ist ja nur dafür da, wenn ein Fall eintritt, der nicht mehr klar ist, dass er dann vielleicht vom Hudson River landet. Wir erkennen alle die Geschichte. So, dafür sind diese Leute da. So, er sagt, er ist ja nur dafür da, wenn etwas nicht funktioniert. Sonst müsste er da nicht mehr sitzen. Und das, finde ich, ist so dieser Ansatz, der monitort halt. Der guckt halt, ist alles gerade in Ordnung, der hat ein bisschen mehr Erfahrung, aber die Maschine sagt ihm ja schon, voraus. Und er sagt immer zu mir, wenn du in Turbulenzen fliegst, hat der Pilot es entschieden. Das heißt, man könnte rein theoretisch immer sagen, es kommt, also die sitzen da vorne und entscheiden in dem Moment, das machen wir jetzt. Da gehen wir jetzt durch, weil Zeit, Tank, was weiß ich, so, was die Gründe sein könnten. Oder, ja, nee, ist komfortabel gerade, Wetter ist gut, komm, lass außen rumfliegen, da müssen die sich hinten nicht anschnallen. So. Und deswegen gebe ich dir recht. Aber Andreas, ich bin dir da fast ins Wort gefallen, was ihr jetzt nicht sehen konntet, aber es war so, er hat gerade angesetzt und dann habe ich geredet. Das ist schwer mit zwei Andreasen hier, ich merke das.
Aber Andreas, das ist doch überhaupt kein Problem. Wir wechseln uns ab und es ist immer noch dasselbe.
Wir schaffen das. Also wenn nicht wir, wer dann?
Was ich aber viel spannender finde, dieses Thema Entscheidung und Data-Driven. Also ich mache es mal an was ganz Klaren klar. Ich habe einen Kunden gehabt, die haben Satellitenanlagen hergestellt. Der hat zu mir gesagt, Herr Beberswoff, ich brauche dieses ganze BI gar nicht. Ich kann mein Geschäft steuern, dafür habe ich mein Bauchgefühl. Und tatsächlich hat das ziemlich lange geklappt. Mittlerweile sind sie nicht mehr so stark allein, sondern ne, weiß, wie das mit Firmen manchmal so ist. Die Geschäfte ändern sich. Aber was viele nutzen, dieses, ich habe ein Gefühl, es läuft hier nicht gut oder es läuft etwas besonders gut. Und was diese Zahlen eigentlich nur machen, und deswegen bin ich immer so ein Mensch, ich achte darauf, dass die Zahlen zumindest auch valide sind. Also die erste Prüfung kommt von mir. Und dann gebe ich es dem Fachbereich, damit der mir sagt, passt oder passt nicht. Denn ich möchte, dass du eine Entscheidungshilfe bekommst. Dein Bauchgefühl untermauern mit, hier sind die Zahlen. Du siehst, Kosten sinken, ja, mein Gewinn nicht, also oh, da muss irgendwas anderes passiert sein. Vielleicht sind die Erlöse gesunken, weil der Vertriebler kommt zur Tür rein und sagt, ich habe wieder 3 neue Projekte verkauft, du kennst das ja. Ja, aber die Marge, warum hast du die denn so günstig verkauft? Wir müssen am Ende ja auch alle davon leben. Nicht jubeln, dass du so viel verkauft hast, sondern du hast es zu einem anderen Preis verkauft. Wieder das Beispiel, was du bei Booking hattest. Du hast auch davor doch sicherlich schon 10, 20 Reisen hast du in irgendeiner Form schon gemacht mit deiner Familie oder auch allein. Du weißt, ist das ein guter Preis, ist es ein schlechter Preis, kann man zu dem Preis nehmen? Ja, du bist damit einverstanden. Also hast du ja schon einen Erfahrungsschatz. Den kann man nicht unterschätzen. Nimm wieder das Beispiel, wenn irgendwelche Firmen, ich nenne mal Beispiele, Bagger herstellen. Warum haben sie dort Leute im Team, die wissen, wie man den Bagger baut? Weil der davon schon 20 Jahre ganz viele gebaut hat, der hat Erfahrung. Wenn da was aus dem Ruder läuft oder ein Bauteil zu große Toleranzen hat, auch Toleranzen ist ja immer ein Thema, wenn man sich das mal in den Strukturen anschaut, all das machen die aus einem Erfahrungsschatz. Und diesen Erfahrungsschatz, da komme ich zu Markus, kann das eine KI abbilden? Sie muss auch lernen. Und wenn sie jetzt anfängt, sie muss viel, viel lernen. Ich weiß, ich habe auch Kunden, die das Ganze mit KI unterstützt versuchen, aber diese KI, die braucht immer noch so ein bisschen Vorlauf, sie braucht Erfahrungswerte und die kann sie nur durch viel Daten sammeln, erreichen. Und am Ende sitzt trotzdem ein Mensch, der sagt, ja, die Entscheidungshilfe hilft mir. Ich sage, du bist raus, du bist dabei. Trotzdem drückt jemand den Knopf. Die KI unterstützt nur und nimmt dir viel Such- und Aufbereitungsarbeit ab. Aber ob sie das gut macht oder schlecht macht, kann ich ja noch gar nicht so bewerten. Ich muss mit dieser KI ja auch Erfahrung sammeln. Genauso wie mit dem coolen Cockpit oder ähnlichem.
Kann ich ja bei Menschen genauso wenig. So, das wäre mein erster Punkt dazu. Und das zweite ist, ich glaube, bei den ganz normalen Standardaufgaben, bevor wir auf das Data-Driven dann nochmal kommen in der Definition, bei den Standardaufgaben, glaube ich, kann es das sehr wohl. Also nach dem Motto, der Mechanismus Vertriebler anschreien, den kann ich auch auslösen mit einer Maschine. Also das brauche ich jetzt nicht. Dann da gibt es eine Erinnerung, gibt es auf dem Handy, Vertriebler, du musst mehr verkaufen. Wie das gemacht ist und was da gemacht wird, aber den Trigger dazu, dass die Zahlen und die Marge nicht stimmt, genau das Beispiel, das du machst, den könnte auch eine Maschine auslösen. Also da brauche ich kein Bauchgefühl für. Das ist dann so, dass die Zahlen spiegeln das ja da hart wieder in dem Moment. Also ich glaube, da ist nicht der Kern. Ich glaube, der Erfahrungswert ist eher der, dass Leute haben ja Daten. Das ist ja, nennen wir ja Bauchgefühl. Also ihre eigenen Daten nennen wir Bauchgefühl. Das ist ja nichts anderes. Wie du gerade sagst, Erfahrungswerte, die ich anwende, die ich dann mache. Die sind meist besser, weil ich die nicht in den Systemen habe. Gebe ich dir komplett recht. Und ich glaube, aber sobald wir einer KI ja gewisse, wie beim Fliegen, gewisse Schwellenwerte, gewisse Sachen mitgeben, die heutzutage noch Menschen entscheiden und das meistens schlecht, sehr, sehr schlecht, glaube ich, könnte eine Maschine mit allgemeingültigem Regelwerk einfachste Dinge wie Vertriebler anschreien, was nämlich das Schwierige ist in unserem Job, glaube ich, das, was gemacht werden muss. Hallo, wir müssen mehr Sales machen. Warum verkaufen die Leute in Q3? Denn komischerweise kommen sie alle immer dann und kommen Q4 gibt es die tollen Angebote nochmal. Überraschung. Warum ist es denn so? Weil die Leute merken, sie kommen nicht auf die Jahreszahlen und steuern ja danach. Das heißt, ein Vertriebler ist ja schon immer data-driven gewesen.
Bin ich total bei dir. Aber das mit dem Bauchgefühl meinte ich tatsächlich eher unterstützend. Ich bin ja dabei, also Zahlen unterstützen, KIs können unterstützen, aber ich habe ganz viele Kunden und das habe ich vielleicht noch nicht ausformuliert, aber die kommen dann hin, ja, die KI löst mein Problem. Ja, du musst der KI aber erstmal so ein bisschen Daten liefern und das ist immer das Problem, was viele unterschätzen. Dieses Bereitstellen von Daten, damit diese Entscheidungshilfe das auch kann. Ansonsten kann ich damit total leben.
Ja, ich hatte diese Punkte auch an zwei Stellen. Einmal war es, das war schon zig Jahre her, da hat mir ein Kollege erzählt, was mit Machine Learning möglich ist und hatte das an einen Glockenbauer erklärt und hat gesagt, der Glockenbauer, der kann am Klang der Glocke erkennen, ob da Risse drin sind oder nicht. Und es ist sehr schwer, diese Fähigkeit zu erlernen oder zu beschreiben. Und da haben die dann Machine Learning genutzt, um dann eben seine Aussagen zu der Klang abzuwerten und da ein Modell draufzustellen, so dass wenn der Glockenbauer seine Generation, das Thema ist einfach, das gibt es nicht viel Nachwuchs, es ist schwer zu erlernen, konnten sie dann auf eine KI überführen. Das war so der Punkt. Und das andere Thema, was mich wieder triggert, ist das Thema mit diesen KPIs und Steuern, weil tatsächlich der Mensch, wenn er hingeht, der, also gefühlt, diese Menschen sind hier alle so angelegt, dass sie versuchen, diese KPI zu beeinflussen, aber nicht das Ziel zu erreichen. Also die Abkürzung zu nehmen und gucken, was kann ich eigentlich machen, damit diese KPI schön aussieht, dass ich auf Blatt Papier erfüllt habe, was ich muss, aber das eigentliche unternehmerische Ziel, wenn die KPI nicht sauber abgestimmt ist, ist damit nicht erreicht. Da werden wahllos Kosten gedrosselt, damit am Ende des Monats nochmal die entsprechenden Zahlen richtig sind oder andere Maßnahmen getroffen, nur um diese, also ich finde es so interessant, dass diese KPIs, wenn man die Leute darauf dängelt, auf diese KPIs, dass sie eigentlich total verfehlen, weil die Leute so darauf getrieben sind, diese KPI zu beeinflussen, anstatt wirklich mal ihren Job zu machen und mit einem guten Job dahin zu kommen, dass die KPI an sich läuft.
Aber da bist du ja beim entscheidenden Punkt, dass ich, was ich jetzt ganz hier als Monitoren, ne, sage ich, das ist für mich nicht data-driven. Eine KPI sich anschauen, ob sie hoch und runter geht, ist für mich nicht data-driven. Null. 0,0. Ja. Das ist die Apple Watch. So, das ist nicht weiter wert. Also ich weiß gerade, ich bin die Bahn geschwommen und der zeigt mir an, du bist die Bahn geschwommen. So, das ist für mich ein Monitoren von Daten. Da habe ich keine Entscheidung getroffen, da habe ich nichts gemacht, da habe ich nichts ausgelöst, da habe ich nichts getan. Ich bin nicht auf Ursachenforschung gegangen. So, das heißt, diese ganzen Sachen würde ich persönlich nicht als data-driven people sehen. Das kann jeder, das kann eine Affe, das kann Maschine, das kann jeder. So, jetzt sind wir aber bei dem Punkt, wann bin ich denn data-driven? Data-driven bin ich denn dann, das alte Wort, das ich vor 15 Jahren mit dem Professor Kohlhammer und der Prof in das Buch geschrieben habe, hieß dort explorative Datenanalyse. Und in dem Moment, wenn du das tust, bist du aus meiner Sicht data-driven, weil du nämlich nicht versuchst, jetzt Andreas, ich bin genau bei dir, du nimmst dein Bauchgefühl, du nimmst alles, was du hast, nimmst die KI, meinetwegen auch das, alles, was du kriegst, und dann gehst du als Mensch hin und versuchst zusammen mit dem Computer alles, was du mitbringst, dann explorative Datenanalyse. Und so, erinnert ihr euch, ist ein Tableau damals groß geworden und auferstanden. Das war die Idee. Die Leute haben nur diese Auto-Dashboards darauf gesetzt, die etwas monitoren und hoch und runter. Dafür sind diese Tools nicht gedacht. Ein Power BI, wir haben tausende von Dashboards gebaut für unsere Kunden, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ein Power BI ist auch nicht dafür gedacht. Ein Power BI ist das, explorative Datenanalyse zu machen in erster Linie. Deswegen, wie lange die gebraucht haben, na, um Daten darzustellen, Summen richtig zu bilden und solche Geschichten, wie schnell sie waren bei explorative Datenanalyse und wie gut das alles funktioniert, dafür sind diese Tools gedacht. Nur die Leute haben gar keine Lust, die Kompetenz nicht, die Sachen nicht und haben überhaupt keinen Bock, in irgendeiner Form sich mit dem Feld der explorativen Datenanalyse auseinanderzusetzen. Die Tools sind lange schon dafür da. Und dann reden wir auch nicht über Entscheidung, über Bauchgefühl, über irgendwas anderes, weil ich nehme doch alles, was ich habe und nehme es dann nur als Hilfe, um dann loszugehen. Und diese Kompetenz, die muss erlernt werden. Das heißt, ich verstehe den Satz, ich brauche kein BI. Da bin ich bei der Mittelständler, Andreas, zu 100%. Braucht der wahrscheinlich nicht. Ich brauche auch kein BI in meiner fucking Firma hier. Also für was denn? Nach dem Motto, ach, da hat der Consultant ja mehr eingespielt als das, was er verdient hat. Oh, die Marge, ach, die bleibt fürs Unternehmen. Ach, du musst ein paar Sachen bezahlen. Oh, überall. Brauche ich keine BI für. Kann ich zwar tracken, monitoren, alles völlig okay. Aber zu entscheiden, ob es meinen Leuten gut geht ob sie Spaß haben, ob wir hier die richtigen Entscheidungen langfristig treffen, was wir machen sollten, ob wir das Angebot ändern sollten, das wir unseren Kunden stellen. Und dann sind ja auch solche Sachen dabei, wie der Happiness-Faktor, den ich ja als viel wichtiger finde als alles andere. Haben die Leute Spaß daran, den Kunden in dieser Form zu beraten mit diesem Angebot? Wenn ich nur meine KPIs angucke, müsste ich hier Aufträge rausgeben von 500.000 bis 1 Million und müsste dies sein. Markus, du weißt selber, das tun wir nicht. Wir machen kleine, schnelle, viele Projekte, helfen, wollen nur Elite und so weiter. Das kriege ich ja in keinen Data-Driven abgebildet. Diese Geschichte müsste ich ja eine Umfrage machen. Wie kriege ich denn einen Markus Wegener dazu, dass er Bock hat, geile Projekte zu machen? Und ich bin ein bisschen abgedriftet, aber ich will noch mal da sagen, dieses Monitoren, Adlerperspektive versus Pinguin, der ganz tief eintaucht. Ich glaube, da sind wir in so einem Kern. In dem Moment, wenn du eintauchst, dann bist du Data-Driven. Vorher guckst du einfach nur auf Daten.
Also, wenn ich das jetzt für mich übersetze, ich weiß, das ist wie immer manchmal ein bisschen einfach, dann bin ich der Pinguin. Ja. Ich kann nicht besonders gut fliegen, aber was ich super gerne mag, und das mochte ich schon immer, ich gehe gern auf Fehlersuche und Datensuche. Also immer, wenn es darum geht, warum ist der Umsatz so, will ich verstehen, warum er so ist. Die Zahl habe ich gesehen, da brauchen wir nicht über diskutieren. Aber ich will ins Detail. Ich möchte wissen, warum. Und dann will ich eigentlich die Eckpunkte finden. Aber das meinte ich mit diesem Bauchgefühl. Dieser Mensch, der wusste in etwa, wenn die Zahl so und so ist, dann gucke ich mir die Daten danach an. Und weil ich sie mir angucken muss, mein Bauchgefühl sagt mir, da stimmt was nicht. Aber er braucht diese grobe Entscheidungshilfe, um dann wirklich in die Daten zu gehen. Und diese Beschäftigung damit, das ist das, was mich immer so stört, machen die wenigsten. Ich brauche einen Bericht, der, wir haben ein neues BI-Tool, du kennst das ja, ein neues BI-Tool. Den Bericht, der muss so aussehen wie in Excel. Da brauchen wir nicht reden, war übrigens früher mein Sach, kam nicht so gut an bei den Vertriebskollegen, die dann hinter mir saßen. Ja, aber wenn du das genauso machst wie bisher, dann hast du doch keine Veränderung, dann brauchst du das BI-Tool auch nicht. Dann kannst du dir das Ganze an Aufwand sparen. Du willst doch was verändern, du willst deinen Prozess verändern, du willst wissen, wie kann ich mit meinen Daten mehr machen. Also Analysen betreiben und wirklich in den Daten mal suchen, wo ist denn das Problem? Dann brauche ich keinen, wie gesagt.
Jetzt möchte ich mal noch einen Punkt reinwerfen, weil der mir auf der Zunge liegt. Ich hatte letztens mal wieder eine Diskussion mitbekommen zum Thema Dark Data, also die Daten im Unternehmen, die noch nicht erschlossen sind. Und wir, wenn wir immer über diese Data-Driven Company sprechen oder so, dann geht es dann plötzlich ja darum, Services aus den Daten wieder herzuleiten und. Glaubst du wirklich, dass in diesen Daten noch so viele Schätze stecken, wie manche Unternehmen denken? Oder suche ich da einfach nur in so einem Schlammloch drin rum und finde eigentlich gar nichts und das ist eigentlich Müll, was da in den Rechenzentren verwadert?
Nein, ich glaube, dass da zum Beispiel das ganz einfache Anwendungsfälle, ne? Überschneidungslieferanten in Unternehmen als Beispiel, die kann ich über explorative Datenanalyse rausfinden. Ich weiß vorher vielleicht nicht, dass die mir dasselbe, ne? Ich habe jetzt ganz viele Firmen überall auf der Welt und da habe ich Lieferanten und dann gibt es verschiedene Verträge und ich weiß gar nicht, weil ich es noch nie gesehen habe, weil die KPI oben aggregiert, ich mache mit dem Lieferanten so viel Umsatz, beziehungsweise ich kaufe bei dem so viel ein und habe nur eine aggregierte Zahl. Der Pinguin würde aber rausfinden, oh fuck, Tochter XY zahlt zu einem anderen Preis als ich selber, warum verhandle ich nicht mit dem, dass beide das sind. Und das könnte ich über explorative Datenanalyse in Unternehmen, um mal einen Case genau zu bringen, da behaupte ich, das haben 90% unserer Kunden nicht. Dass sie, wenn sie größer sind, einen Überblick haben, wer, und das ist nur ein Beispiel, ich könnte es genauso überall Vertriebscontrolling, Kunden, Upsale, was es alles gibt, nach dem Motto, Kunden, die das und das gekauft haben, Recommendation, kaufen auch das, sehe ich in Visual Analytics relativ gut. Das ist relativ einfach zu sagen, gib mir eine Korrelation, aber du musst ja erstmal mit dem Bauchgefühl und der Idee auf die Idee kommen, diese Frage da reinzuwerfen. Zeig mir das doch mal. Und da glaube ich, das ist eher anders. Ich glaube nicht, dass du die Daten noch weiter heben musst. Ich glaube, die Daten sind da. Ich glaube, sie werden nur nicht gehoben. Das ist so ein bisschen goldrauschmäßig im Sinne von, du weißt, da liegt Gold. Du weißt nur nicht, wo du graben sollst und wie du graben sollst und was du machen sollst, ne? Und meine Devise ist ja immer, ich glaube ja, dass du Wale mit Dynamit fängst. Also bedeutet, wenn du mit möglichst viel losgehst, richtig Gas gibst und das ernst meinst, dann spielst du oben mit. Wenn du es so ein bisschen machst, wie es in Deutschland gemacht wird, dann glaube ich, hast du keine Chance, um deine Frage zu beantworten.
Mhm. Da habe ich sogar tatsächlich eine Kundenaussage gehabt, haben wir auf dem Kundenforum getroffen und der sagte auch, da wenn es wehtut, da musst du weiter Gas geben, weil gerade dann ist der Punkt, über den es dann sich dann wirklich lohnt. Da geben viele auf und stoppen die Initiative und machen gescheitert, aber nein, da nochmal richtig Gas gehen, einmal drüber hinweggehen über den Schmerz und dann kommt es eigentlich erst die geile Phase. Andreas, wolltest du doch gerade was zu sagen, also der andere Andreas.
Das wird ja immer schwerer mit den Andreas. Nee, also was mir auch da auffällt, ist halt immer das Thema, ich nehme das, was ich kenne und mache das in einem anderen Werkzeug. Das, wo ich eben schon mal angesetzt hatte. Dieses noch tiefer gehen oder auch andere Daten zur Verfügung stellen, sie sind alle da. Und wir in Deutschland haben immer die Angewohnheit, wenn nicht der andere Andreas schon fünfmal drüber geguckt und sagt, die Daten sind genau sauber, passen, der Karton ist sauber, den habe ich schon immer so gehabt. Es geht keiner mit den Daten um, wenn sie nicht irgendeiner zertifiziert hat und gesagt, passt, sind sauber. Auch das mal, dass die noch nicht ganz so schön sind, die Daten. Aber wir haben einen Topf. Anfassen, reinschauen und die Fehler später beheben. Aber du hast ja noch mal viele Daten. Und ich weiß gerade, so unsere Logistiker haben extrem viel, aber sie fassen es nicht an, weil die Datenqualität halt einfach noch nicht so toll ist. Aber vielleicht hilft es ja, mit dem Pinguin mal zu wühlen, warum das denn so schlecht ist. Fängt ja schon manchmal damit an. Ich habe immer das Beispiel der Rampe. Meine Logistiker, die an der Rampe stehen, die Palette entgegennehmen, Order-ID ist für alle gleich, zack, reinfahren. Findest das Produkt nie wieder. Also auch im Prozess ist das immer ein Thema. Wer nimmt das Paket entgegen und setzt es dann entsprechend richtig im System? Also wir haben ja so viele Möglichkeiten. Aber der Andreas zickt gerade.
Ja, es gibt kein Thema, das mich so dermaßen langweilt wie Datenqualität. Ich mache diesen Job jetzt seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren bearbeite ich mit Dr. Carsten Bange zusammen. Seit 15 Jahren steht unter den Top 3 Herausforderungen Datenqualität. Seit 15 Jahren. Immer. So, das bedeutet, get over it, ihr Techies, ey. Ihr kriegt es nicht gelöst. Ihr versagt seit 15 Jahren, wahrscheinlich schon länger. Ihr versagt alle. Alle, wie ihr da seid, ihr habt die Datenqualität in keinem fucking Unternehmen, wo ich jemals war, gelöst. Jedes Mal reden wir wieder darüber und sagen dann so, ja, nee, das geht nicht. Ey, was ich alles schon bei schlechter Datenqualität mit Leuten gemacht habe, die heutzutage gute Ergebnisse haben, da wird der Mensch maßlos unterschätzt, maßlos, dass wenn Daten nicht solide sind und nicht komplett sind und nicht ineinander aufgehen, ist der Mensch unheimlich gut, die Lücke zu schließen. Das kann der Mensch unheimlich gut. Wenn wir also über Bauchgefühl und Menschen und was Menschen gut können, auf einer nicht hundertprozentigen Datenbasis, dafür ist der Mensch angelegt übrigens, ne, Entscheidung zu treffen. Ist der Tiger dahinter? Ist er ja oder nein? Frisst er mich ja oder nein? Das ist nicht 100%. Das ist etwas, was du erahnst, was du erspähst, was du machst. Das heißt, dieses Thema der Datenqualität, ich weiß, dass die Realität so ist, das habe ich aber nur in einem Techie-Umfeld, dieses Thema. Wenn ich, was ich ja mein Leben lang auch bin, auf der Seite der Fachabteilung bin, diese mehr von, die vertrauen den Daten nicht. Nein. Die werden nicht richtig dargestellt, sie werden nicht richtig interpretiert, sie werden nicht damit gearbeitet. Und da, wo es wehtut, Markus, gerade was du sagtest, da wird nicht weitergegangen. Dann werden Ausreden gefunden. Die Datenqualität ist so schlecht, die Performance ist so schlecht. Da, wo man arbeiten müsste, da, wo es richtig losgeht, wo du was machen müsstest, wo du den Schatz heben musst, ist halt leichter, nach Colorado zu fahren, sich über Schaufeln zu unterhalten, die schlecht sind, über das Gebirge, das schlecht ist, ist relativ schwer, bei 40 Grad in der Sonne die Ader zu graben. Das tut weh. Und das machen die Leute nicht, weil sie den Shortcut gehen. Und das ist der wahre Grund. Und ob die Daten perfekt sind, das Wetter gerade in dem Moment perfekt, ob es genau auf der Karte ab, so hätte nie jemand Gold gefunden. Und das ist das große Problem, dass wir zwar diese Probleme, kann man alle adressieren, wie man es besser macht, man macht sie aber zum Hauptthema. Und das Hauptthema ist, dass der Mensch nicht da sitzt und die Lücke endlich mal schließt, für das er da ist, nämlich in nicht perfekten Daten gute Entscheidungen zu treffen. Das kann kein Lebewesen so gut und keine Maschine so gut wie der Mensch. Und das wäre aus meiner Sicht exakt da, wo wir rein müssten und sagen müssten, hey Leute, da müsst ihr ausgebildet werden, das müsst ihr machen. Und da haben die Leute keinen Bock zu, weil es weh tut. Die wollen das perfekte Ergebnis, die wollen nur konsumieren als agieren. Und durch diese Konsumieren-Geschichte heißt es immer die Diskussion KI gegen Mensch. Die Diskussion müsste aber sein, jetzt mit der KI ist wie mit Autofahren, jetzt kann ich richtig Gas geben. Jetzt können wir vielleicht auch Autorennen machen. Jetzt können wir vielleicht danach noch ein Flugzeug bauen und so weiter. Die Diskussion ist, was die Menschen so vorher schon nicht konnten. Wie schlecht kann es die KI? Wo ich so denke, Alter, was ist denn jetzt los? Egal, das ist ein anderes Thema. Aber das merkt ihr, ich bin emotional. Das ist ein gutes Zeichen. Wir sind da an was dran.
Ja, für mich wieder ganz klar und sichtbar, das Thema ist, dass die Prozesse, tatsächlich sind ja Daten eigentlich nur das Abfallprodukt von irgendwelchen Prozessen, die wir haben. Und wie wir es eben schon hatten mit der Recommendation, ist es ja auch so, es nutzt mir ja gar nicht, wenn ich es in BI habe und eine Analyse habe. Das Ding muss ja draußen vorne schnell verfügbar sein. Also letztendlich, wer sich das mal angeguckt hat und hat gesagt, ich baue mir das mal in das BI rein, wird ganz schnell merken, nee, das muss vorne beim Sales-Mitarbeiter sein oder beim Kunden, der das Produkt kauft, und der muss direkt angeboten bekommen, was andere Kunden auch gekauft haben. Das bringt mir gar nichts, wenn da irgendjemand in seinem Büro sitzt und sich da irgendwelche Sachen anguckt und sagt, okay, da müssen wir mal eine Aktion machen und einen Bundle machen. Nein, heutzutage muss das viel, viel schneller gehen, und das heißt eigentlich immer saubere, klare Prozesse, die müssen manuell funktionieren, und dann kommt die Technologie als Turbo und beschleunigt das Ganze. Also genauso, wie es eben Andreas auch gesagt hat, wir können vielleicht alle Auto fahren, wenn wir die Autofahrprozesse hinter uns haben, dann bauen wir den schnelleren Motor ein, und das kann meinetwegen die KI sein, und die hilft uns dann noch mit ihren Fahrassistenzen, dass wir besser auf der Spur bleiben, dass wir Gegenverkehr erkennen und geben dann richtig Gas. Also ich bin doch dabei euch, es sei denn, Andreas, du widersprichst mir jetzt gerade, also Andreas Beversdorf.
Nein, Markus, und auch dem Andreas widerspreche ich nicht. Was aber so witzig ist, wir kommen alle von einer anderen Seite. Und was ich eigentlich mit dieser Datenqualität meinte, Marc, Andreas, ich wusste nicht, dass ich da so einen Nerv
treffe. Ja, total.
Wir Deutschen, wir wehren uns immer, nee, Daten sind nicht sauber. Aber da, wo die Daten produziert werden teilweise, also wenn der Bestellprozess angelegt wird, warum kriegt dieser Mitarbeiter, dieser Mensch, der Vertrieb verantwortlich, wer auch immer, warum kriegt der, jetzt bitte nicht falsch, diesen Mist nicht einfach wieder vorgesetzt, weil er hat ihn produziert? Wenn du damit lebst, kannst du damit ja arbeiten. Also hast du ja irgendwie diesen Prozess in der Vergangenheit auch geschafft. Und wenn du merkst, dass diese Qualität nicht gut ist, du kannst doch dran arbeiten. Ich möchte es nicht in der IT lösen. Ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ah, mit BI vielleicht, können wir das dann dort korrigieren? Ich so, nee, ich kann ihnen zeigen, wo die Fehler sind, aber die müssen sie woanders korrigieren. Und wenn der Prozess danach funktioniert, bin ich total fein. Aber ich kann dir mit diesen, Markus sagte so schön, Dark Data oder was auch immer, aber diese ganzen Töpfe, die dort nicht angefasst werden, weil sie nicht so schön sind. Nimm den Topf und du wirst ihn glatter kriegen und schöner und runder, wenn alle damit arbeiten. Ich habe damit kein Problem, in Müll zu wühlen, wenn das halt so ist. Irgendwann wird der ja hoffentlich mal aufgeräumt, der Topf. Das ist wie in deinem Arbeitszimmer, wo dann sich die Ordner stapeln. Wenn du es nicht aufräumst, bleibt es, wie es ist, und du findest es ja eh nie wieder. Also musst du suchen. Und wenn du es langsam, aber sicher langsam aufräumst, vielleicht sogar noch in Ordner verpackst, alphabetisch sortiert oder welches Ordnungssystem auch immer du hast, es wird besser. Aber du musst an den Topf ran. Das machen wir doch zu Hause auch, da bin ich bei dir. Menschen machen das. Und sie können das. Und das können wir der KI beibringen, aber wir müssen denen ja auch zeigen, wie es geht. Also das Thema der Datenqualität, ich habe es auch gesehen in dem Bark-Monitor, es ist immer dabei. Aber das ist immer so ein kleines Schild, wo ich das Gefühl habe, nee, ist nicht gut die Qualität, das fassen wir nicht an. Nee, da musst du durch. Du lass das Schild beiseite.
Aber Andreas, weil ich wäre auch an dem Punkt, erst da mit deinem Prozess, im Bestellprozess, ist es irgendwie gefühlt so, da vorne sitzt einer, der will diese verdammte Bestellung einhacken. Und wenn der feststellt, dass er an einer Stelle einen Haken setzen kann und kann irgendwas überspringen und ist schneller, dann setzt er diesen Haken. Und ist, wenn der Prozess weiterhin funktioniert und er das Ding von seinem Tisch hat und der scheiß Daten produziert ihn, dann ist ihm das sowas von egal. Er wird diese Abkürzung nehmen, weil er wird besser. Also das heißt, du musst den Prozess anpassen an der Stelle. Und was ich meine mit den Dark Data an der Stelle, wenn du diese Daten mal hast, die hast du noch nicht erschlossen, brauchst du eigentlich diese alten Daten, die Mist sind? Würdest du wirklich noch Zeit da reinstecken und die zu analysieren? Oder würdest du sagen, ich mache den Prozess sauber, schmeiß die alten Daten weg, setz neu auf und fang dann an mit der Analyse und mach alles, anstatt diesen Aufwand da rein zu investieren, diesen Mist, den irgendjemand vorher mal irgendwie reingebucht hat, mit falscher Logik irgendwie noch in meine Analysestruktur reinzupucken und wahrscheinlich nochmal historisch korrekt angucken, wie liegt das eigentlich an, aus, wenn ich das auf die neue Struktur mappe, ach scheiße, das passt nicht, da fehlen Informationen, weil damals der Kollege da dann Haken gesetzt hat und hat die ausfüllende Adresszeile irgendwie übersprungen oder hat da irgendwelche andere Adresse reingefunden, weil das Geo-Tracking-System die Adresse nicht kannte, weil die zu neu war oder so. Interessiert das heutzutage noch? Braucht man überhaupt so viel Altdaten? Oder würdest du nicht sagen, einmal, komm, Commitment, wir wollen jetzt hier was Geiles aufsetzen, hier ist der saubere Prozess und wir starten jetzt neu.
Neu starten. Guck nicht nach hinten. Ist meine Empfehlung. Wenn du das Alte korrigierst, da sitzt du ja Monate und Jahre. Aber du musst es ja irgendwie rausfinden.
Jetzt gucken wir mal, ob der andere Andreas eine andere Meinung hat.
Ja, wir vermischen ja zwei Themen. Also das eine Thema ist das Dark-Thema und das andere Thema ist, es gibt jemand etwas falsch ein. So, dass diese Prozesse digital sein sollten, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Also überall, wo ich den Menschen eliminieren kann, in diesen Dingen, wo Daten entstehen, gewinne ich immer. Immer. Technologie gewinnt da immer. Ich habe es noch nicht erlebt. Also alle meine Projekte, es sind ein paar zusammengekommen und ein paar Schulungen und Workshops und Use Cases. Überall, wo Maschinen die Daten produziert haben, habe ich 1000 bessere Dashboards gebaut, als wenn Menschen sie irgendwo eingegeben haben. Also das ist erstmal Fakt. So. Und ich glaube, da gibt mir auch jeder recht. Das bedeutet, man sollte da ja erst nur da ansetzen an der Ursache und den Prozess machen. Solange es nicht anders geht, sehe ich das immer als die Aufgabe der IT, weil ich nicht glaube, dass du Menschen, die etwas in diesen Niedriglohnsektoren, dass die ein Interesse haben, dass Millionäre in Dashboards sehen, welche Entscheidungen sie für ihre Shareholder machen. Sorry, das ist echt nicht deren Aufgabe für 15 Euro die Stunde. Also, sorry. Also, da finde ich nicht, musst du da noch denjenigen anschreien. Das soll doch digital passieren. Dann kann er sich mehr um die Kunden kümmern, beispielsweise. Oder noch Tipps geben oder was man besser machen könnte. Probleme ist, wenn ich irgendwo eine Service-Hotline anrufe, das System bremst einen ja immer wieder aus. Und ich sage ja immer, ich rufe sie ja an, weil das System ist nicht funktioniert. Völlig andere Geschichte. Wir wollen ja gar nicht auf diese Stammtischgeschichte jetzt kommen. Aber, die andere Frage nach dem Datenmack und den historischen Daten, es kommt ja auf die Fragestellung an. Was möchte ich denn erreichen? Also ich würde da gar keine Pauschalaussage treffen. Wenn ich ja wissen möchte, ob sich ein Kunde saisonal immer so verhält, nämlich immer im September der letzten 5 Jahre, merke ich, der Kunde verhält sich immer so. Das ist die explorative Hypothese als Mensch, als Bauchgefühl. Sag mal, kann das sein, dass der immer im September anruft? Kann es nicht sein, es wäre gut, dass wir den einfach mal im März schon mal anrufen und den schon mal bespielen? Der immer September, wir haben immer den Stress. Wir haben übrigens hier bei BI tausende von Kunden, die erst meinen, im November das Projekt auslösen zu müssen. Aber warum rufen wir die nicht vorher mal an? Das heißt, da wäre ich dann wieder so mit einem Case, den ich jetzt konstruiert habe, da könnten Altdaten, aber du machst ja nicht alle, sondern würdest dann ja nur hingehen, den einen Kunden, wo das da liegt, etc. Und das macht es wieder so schwierig. Dann sind wir wieder bei diesen Goldgräbern, bei dem Pinguin, da musst du ja wieder graben, da musst du es machen, dann passt das alles nicht so ineinander, da musst du das Datenmodell, dann joinst du Daten und so. Da machst du noch eine Excel, die du selber hast, weil wo hast du denn diese September-März-Bestellung, die du dann ja vorne, ihr kennt das alles, euch muss ich das nicht erzählen, dass wir das in der idealen Welt nicht so haben. Das ist mir klar, ist mir bewusst. Deswegen gehe ich ja immer davon aus, zu sagen, ja, wir müssen erstmal die Datenqualität ran. Das wird halt nie gelöst. Es wird auch nie gelöst. Das heißt, je mehr Daten wir produzieren, umso schlechter wird sie. Wir kämpfen zwar immer so dagegen an, wie Moby Dick. Wir versuchen es immer irgendwie hinzukriegen, aber am Ende des Tages scheitern wir alle immer. Deswegen führe ich diese Diskussion mit Datenqualität bei keinem einzigen Kunden mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also es ist einfach müßig, es ist einfach albern. Und was jemand als 100% bezeichnet, ne? Herzlichen Glückwunsch.
Wobei ich das gerade interessant fand, weil ich wieder festgestellt habe, dass ich auch wieder ein anderes Verständnis im Rahmen von explorative Datenanalyse hatte. Bei dir war es ja jetzt ja auch wieder Use Case getrieben oder Anwendungsfall getrieben. Genau. Ich habe etwas und gehe in die Daten und mache die Analyse. Der andere Part, den man sich ja durchaus vorstellen kann oder vorgestellt hat, ist ja das, was nicht so wirklich gut funktioniert, aber trotzdem, ich gehe in mein Power BI, lade die Daten rein und sag, guck mal nach Auffälligkeiten. Und die KI oder so geht her und sagt, du schau mal, wir haben ein höheres Kundenaufkommen immer im Dezember. Ich kann dir zwar noch nicht sagen, was, warum es es ist, aber ich habe hier eine Anomalie festgestellt. Also tatsächlich, dass ich einfach nur die Daten reingebe und sag, guck mal. Und da weiß ich auch nicht, ob das wirklich führend ist in die Richtung, dass man den Input, den man da gibt, an Wert und Aufwand, den man da reinsteckt, ja wieder rausbekommt, wenn man einfach immer nur sagt, zeig mir mal an, was es so gibt. Oder ob ich besser immer sage, nee, ich sollte vom Use Case kommen. Und dann von Use Case meine Analyse starten und überlegen, wie ich das explorativ angehe.
Witzig, da genau, ich habe eine komplett andere Definition von explorative Datenanalyse. Also das heißt, das wäre für mich ja wieder ein Monitoren. Ich nehme die Daten, schmeiß sie rein und guck, was die Maschine macht und hoffe, dass die mir das Explorative abnimmt. Spoiler, tut sie nicht. Derzeit nicht. So, und eine Anomalie, da kann ich einen Junior-Controller für anstellen, ey. Also sorry, das ist echt Kindergeburtstag. Also, gibt's eine Korrelation? Ui, was wirklich? Also mal ganz ehrlich, also was die Maschine da produziert, ist momentan wirklich wenig, verglichen mit dem, was für Videos kreiert werden mit künstlicher Intelligenz. Muss man schon mal sagen, das sind Welten dazwischen, was da momentan angeboten wird. Was doch interessant ist, explorative Datenanalyse, ist ja, dass der Mensch selber sich Daten anguckt und daraufhin weiter wie ein Pinguin tiefer taucht und daraus dann wiederum Dashboards baut, die beweisen, dass seine Annahme richtig war. Das heißt, dieser Traum von, ich werfe alle Daten der Welt rein, ich gucke einen Pudelskern, Mephisto, Faust, kennen wir alle, so, was die Welt im Innersten zusammenhält, ich habe alle studiert und trotzdem reichen die Daten nicht aus, das wird immer so sein. Ich denke, das wird sich auch nicht lösen. Wenn ich Monitoring-Ansätze habe, zeige mir die Anomalien, weil diese Maschine wird dir genauso gefüttert. Wenn ich aber explorative Datenanalyse mache, ist das für mich immer so nach dem Motto, alles klar, ich habe Daten, ich weiß so ungefähr, was der Topf ist, ich weiß, was da so los ist und so weiter. Aber was ich da jetzt raushaule, wie ein guter Koch und was ich da jetzt ausprobiere aus den verschiedenen Sachen und wie ich das so mache, ich glaube, das ist der Pinguin, das sind die explorative Datenanalyse und da wird es spannend. Der Rest ist Monitoren. Also deswegen die Maschine reinwerfen, zeigt mir, was ist Monitoren. Für mich ganz einfach. Das ist aber das, was den meisten Unternehmen passiert, was Menschen händisch machen, wo Controller sitzen und sagen, wir sind 2% über Plan. Ja, woran lag es? Ja, ich habe mir die Daten in der Tabelle mal angeguckt, da haben wir den einen Auftrag verloren und der andere ist noch nicht gebucht. Ach, den hat er noch nicht eingegeben. Nee, den hat er noch nicht eingegeben. Ja, wenn wir den eingeben würden, wie wäre es dann? Ja, dann wären wir nicht mehr über Plan. Alter, das ist das Niveau, wo wir uns drüber unterhalten derzeit. Das ist das, was wir machen. Und dann reden wir über Datenqualität, über Architekturen, über Tools. Wir reden aber nicht darüber, was kann ich jetzt mit den Daten machen? Und da ist dann teilweise die Werbeindustrie und das, was sie auch so tun, machen, mit diesen Fragestellungen wesentlich spannender, was da gemacht ist. Und wenn es euch mal auffällt, wie so ein Google Looker oder so aufgebaut ist, das ist viel stärker in der explorativen Datenanalyse. Was passiert aber bei den Kunden, die wir haben, die Google Looker nutzen, die versuchen das als Dashboarding-Monitoring-Tool. Funktioniert überhaupt nicht. So, und ganz ehrlich, das funktionieren die meisten Tools nicht. Also gute Dashboards im Sinne von, so ist dein Auto, so ist dein Flugzeug, so bewegt sich das, können die Tools schlecht. Was sie gut können ist, du hast eine Hypothese, schmeiß es rein, mach ein zweites Diagramm dazwischen, vergleich es, Interaktivität, drück auf eine Sache, was passiert mit wenn dann, wann filtert sich alles durch. Und da nochmal sind wir bei Data-Driven People, Datenkompetenz. Wenn das jemand macht, mit Hilfe der Daten, sein Bauchgefühl, bleiben wir bei dem Begriff, seine Intuition weiterzumachen. Der Rest ist, wie der Sebastian Wernicke auch sagt in seinem neuen Buch, Data Inspired. Nice to have, habe ich überhaupt keinen Bock zu, mich darüber zu unterhalten und Leuten beizubringen. Data Literacy, guck mal, es gibt Scheinkorrelation. Wer das nicht weiß, der kann gerne in ein Training gehen von Werner und wie sie alle heißen und kann sie alles machen. Aber ich habe halt Bock, mich damit zu beschäftigen in dem Moment. Du hast schon eine Grundlage in Mathematik, in Daten, in System etc. und möchtest dann data-driven werden, weil du die Geschäftsmodelle vielleicht noch nicht so kennst und du überlegst dir, wie mache ich das, wie tue ich das? Und es sind einige Berater draußen im Markt, die mehr data-driven sind und Probleme sowohl innerhalb der Firma als auch bei sich selber, als auch für das Geschäftsmodell bringen von außen mittlerweile als internen Menschen. Und dazu werden auch viele Leute beauftragt und dann wird immer rumgejammert, warum gibt's diese Berater? Ja, weil du auch intern deinen Arsch nicht hochbekommen hast und selber mal in den Daten wühlst. Das lässt nämlich lieber die anderen machen. Komisch. Und dann mein letzter Rant hier, den ich noch habe, dann bist du Data Scientist, kommst von der Uni, willst 80.000 € verdienen, gehst dann dahin, setzt dich hin und sagst, das sind aber keine sexy Projekte. Ja, ach was, wer hätte es vorher gedacht, dass du eigentlich Data Engineer bist? Aber das können wir auch nochmal eine ganze Folge zumachen. Ich komme jetzt öfter, merke ich gerade.
Ja, bei den Data Science habe ich auch schon mal gehört, den Rüffel, den die sich meistens von der Uni abholen, ist, die gehen ins Unternehmen rein, sagen, gib mir alle eure Daten und ich sage euch die Erkenntnis. Das funktioniert also auch nicht. Also in dem Rahmen, es ist spannend und ich würde auch gerne, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, nochmal die Meinung wissen, was meinst du denn, wie kann man oder wo sollte man ansetzen, sich um so ein Skillset anzueignen? Einfach immer anfangen und dann dazu gucken, was man braucht? Oder würdest du sagen, starte mit oder hol dir mal dieses an Erfahrung rein, weil das brauchst du auf jeden Fall? Hast du schon was in Richtung Lehrpfad oder so, wo du sagen würdest, du würdest Empfehlungen geben?
Ja, also ganz klar, da ist die Metapher zum Sport. 100%, du brauchst Trainer, die wissen, wie es funktioniert, weil sie ihr Leben lang zum Beispiel, Jürgen Klopp, habe ich noch ein Interview gehört, der sagt, ich weiß einigermaßen, wie es geht, ich mache das, seitdem ich 4 Jahre bin. Ich habe eine gewisse Kompetenz darin aufgebaut. So, dann kommen junge Spieler, die machen es logischerweise erst 20 Jahre. Das versuche ich erstmal weiterzugeben. Das heißt, du brauchst einen Trainer in irgendeiner Form. So, diese Trainer müssen aus meiner Sicht erstmal erfahren sein und müssen es auch selber ihr Leben lang gemacht haben. Sonst sind sie ja nur Nachplapperer am Ende des Tages. Was okay ist, was für ein gewisses Niveau völlig ausreichend ist. Nur wenn ich jetzt wieder über Data-Driven People nach meiner Definition da kannst du halt den Leuten nicht ein X von der U vormachen. Die können ja richtig was. So, bei allem meiner Schelte, die ich heute bringe, die meisten Kunden sind sehr intelligent, sehr herausfordernd und sehr, sehr gut. Und sie haben mit den meisten, was sie sagen, auch recht. Also, das ist meine Erfahrung. Und da, das Besondere, das nämlich dann beizubringen, da muss ich ganz ehrlich sagen, was nur funktioniert, ist der Challenge-Gedanke, wie vom Sport. Lass die Leute 5 Use Cases machen. Sag, komm, das setzen wir jetzt um in einen gewissen Zeitrahmen und das tut jetzt weh. Die Daten stimmen nicht, die Sachen stimmen nicht, aber wir wollen ein Ergebnis haben. Ich bin auf der Straße groß geworden. Ich bin jemand, der Hip-Hop hört. Ich bin jemand, der, wenn beim Basketball, heute ist aber windig, jetzt spielen wir nicht. Gab es nicht. Wenn gefoult wurde, gab es keinen Schiedsrichter, der sagte, so war es, sondern das haben wir selber entschieden, wann es fair und wann es unfair war. Und wir haben fucking mal nicht geheult, wenn es nicht funktioniert hat, sondern haben gesagt, nächstes Spiel. So. Und das ist in modernen Unternehmen komplett verloren gegangen. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Jeder muss abgeholt werden. Jeder muss das machen. Teilnehmerpokale. Deswegen sind Challenges erstmal gut. Man muss ja nicht gemein sein zu den Leuten. Man kann aber ehrlich zu ihnen sein. Meine Erfahrung ist, dass im ersten Moment ist Widerstand. Nachher sind die sehr nett. Iterativ ist wichtig. Schulsystem funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, Leute, 8 Stunden sich hinsetzen, das über sich ergehen lassen, was irgend so eine fucking Autorität sagt. Das geht nicht. Du musst es anders machen. Immer wieder da, wo du Hilfe brauchst, auf dem Weg. Einmal gepusht, einmal Pull. Das musst du durch die Waage halten. Wöchentlich kann ich gut empfehlen. 2 Stunden, 3 Stunden, mal mehr, mal weniger. Überraschung, wenn man dann leisten muss und Dashboards und Use Cases dann zeigen muss. Zum Schluss wird es dann sehr anstrengend, wie es immer so ist. So ist der Mensch nun mal. So, die Streber, die haben es eh schon gemacht. Die musst du auch nicht helfen. Die nerven nicht nur, die bremsen sich nur aus, weil die musst ja die anderen Leute, die Schwierigkeiten haben, denen musst du helfen. Die Mannschaft, der Superstar, dem musst du nicht weiter trainieren, dass er der Beste wird. Dass der an die anderen auf die das Niveau kommen. Und das ist aber einfacher, sich mit dem Superstar abbilden zu lassen in der Mannschaft, Fotos zu machen, der das Tor geschossen hat und zu sagen, siehst du, der bei dem geht's ja, als mit den anderen zusammenzuarbeiten. Also jetzt könnten wir ganz auf dieses Wechsel machen, was muss ein guter Trainer sein? Für mich 2 Dinge. Challenge, Begleitung, immer wieder da sein und am besten auch noch als Team trainieren. Nämlich, für mich ist es so, es gibt Leute, die können Tools 1000-mal besser als ich. Ich behaupte aber, ich kann 1000-mal besser Leute motivieren, mitnehmen, die Attention kriegen, sie zu challengen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Haben wir Kunden, die mögen das. Es gibt Kunden, die mögen das nicht. Die haben wir dann nicht. Die gehen dann woanders hin. Ist doch toll. Ist doch super. Aber diese Art und Weise. Und ich glaube, da liegt der große Kern, wie du data-driven people im Unternehmen kriegst. Das geht rein über die Ausbildung, iterativ über Zeit in Challenges.
Und Markus, waren das jetzt schon unsere 3 Dinge für den Nachhauseweg? Ich habe sie leicht verklausuliert in dieser Stufe gehört, Andreas. War das so?
Das ist Takeaway. Ich bin ja alter Podcast-Profi.
Ja, das waren schon gefühlt die Takeaways. Andreas, ich glaube, wir sind beide auf der Straße aufgewachsen und haben viele Ähnlichkeiten und wir müssen da dringend noch mal ran an das Thema.
Ja, wir brauchen
Zeit. Ich habe so das Gefühl, ich lade
mich hier noch mal ein.
Ich habe dich ja quasi schon gefühlt eingeladen damit. Also ich habe mit Markus natürlich noch nicht gesprochen, aber der hat sicherlich kein Problem.
Krieg von anders Druck.
Selbstverständlich.
Nein, alles gut.
Aber ihr seht, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich finde es tatsächlich spannend und ich werde das noch mal challengen beim nächsten Mal. Wann immer das sein wird. Markus, wie machen wir jetzt weiter? Ist das schon unser Ende der Folge oder reden wir noch ein bisschen drüber, über Data-Driven? Kriegen wir für das Thema Data-Driven People noch einen Abbinder oder war es das schon?
Nee, das ist jetzt tatsächlich das Ende für die Zuhörer und die können sich auf die 60. Folge freuen, die jetzt danach produziert wird. Und bis dahin, ciao.
Ciao, Markus.
Tschüss, Markus. Tschüss, Andreas.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.